Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith.
The brick walls are there for a reason. Right? The brick walls are not there to keep us out. The brick walls are there to give us a chance to show how badly we want something. Because the brick walls are there to stop the people who don't want it badly enough. They're there to stop the other people.
Kompott Nummer 290, Grieche Random. Hallo und herzlich willkommen zum 290. Kompott, den ich am heutigen quite cool Freitag, dem 4. November 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:58.
Jawohl. Und quite cool. Wobei, weiß ich gar nicht, ob es das immer noch ist. Das Intro ist mir nebenbei, als ich aus der Steve, Stay Hungry, Stay Foolish Rede mein Best-of rausgeschnibbelt habe, aufgefallen, dass da irgendwie so Bricks, Brickwalls, war so eine Assoziation, die mir irgendwie recht spontan kam. Und da dachte ich, habe ich das einfach mal nur so zusammengeklebt, wegen, weil hatte ich Bock drauf. Also ja, das ist einmal Steve Jobs und Professor Randy Pausch, beide tot. So, was ihr hier aber zu hören kriegt, sind keine Toten, sondern wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen zum Thema Space. Und auch vom LHC gibt es Neues, auch wenn die jetzt gerade irgendwie wieder Probleme haben. Aber ja, und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der ich jetzt fast schon klassisch verstaut habe, die Regierung und die Wirtschaft und mehr. 7 Grad, angeblich foggige. Kann ich immer noch nicht bestätigen. Quite cool, greetings. Naja, okay, hat ein Mental Engine. Die 7 Grad, die Windchillen 5, Comfort Level 4, ist also empfindlich unwarm. Quite cool halt. Und der Wind macht 20 bis 30 oder 22 bis 30 km/h aus dem Southeast. Oder nein, 20 oder 22 bis 30. Ach, egal. Wie auch immer, windig. So, dann hätten wir da mal letzte Woche noch als Eilmeldung, diese Woche als richtige Meldung aus dem DPA-Ticker rausgeflügt. Das BFF-Gremium, die Verfahrensregeln für die deutsche Beteiligung an Nothilfen des Euro-Rettungsfonds EFSF sind so nicht anwendbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Die Entscheidungsrechte des Bundestags dürfen nicht von einem Sondergremium aus lediglich 9 Parlamentariern wahrgenommen werden, entschied das Gericht. Die Bundesregierung müsste nun für weitere Hilfsmaßnahmen die Zustimmung des gesamten Bundestags einholen. Geklagt hatten SPD-Abgeordnete, sie sehen durch die Verlagerung der Entscheidung auf ein Sondergremium ihre Abgeordnetenrechte verletzt. Weil der Witz war der, dass die Regierung tatsächlich 9 Abgeordnete geheim entscheiden lassen wollte. Weil wo kämen wir auch hin, wenn wir irgendwie, wenn das Parlament irgendwem rechenschaftspflichtig wäre? Gut, auf der anderen Seite kann man immer noch argumentieren, ja, aber wenn die Banker mitkriegen, was wir da entscheiden, dann würden die ja böse Dinge tun. Ja, dann habt ihr ganz grundsätzliches Problem, wenn ihr den Banker nicht mal mehr so weit trauen könnt, dass sie mitkriegen, was ihr wollt. Na, also, so, und das BFFG hat jetzt gesagt, also ein 9-Personen-Gremium geht nicht. So, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Theoretisch kann man auch mit dem Haushaltsausschuss arbeiten. Der ist zumindest ein bisschen größer. Das waren dann irgendwas ein 40 oder so Leute. Aber so geht's jedenfalls schon mal nicht. Ist mal eine Ansage. Und wie gesagt, das ist die Einmeldung von letzter Woche gewesen, die ich hier noch ganz fix drin hatte. So, dann gab es eine B-Reaktion. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts macht Entscheidungen zum Euro-Rettungsschirm EFSF nach Einschätzungen aus Koalitionskreisen künftig langsamer. Allerdings behindere das Urteil die schwarz-gelbe Bundesregierung nicht gänzlich, hieß es. Karlsruhe hatte einen wichtigen Teil der Verfahrensregeln für die deutsche Beteiligung am EFSF-Nothilfen vorläufig gestoppt. Die Bundesregierung müsse nun für weitere Hilfsmaßnahmen die Zustimmung des gesamten Bundestags einholen. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass sie ja, wenn man sich die Abstimmungszahlen anguckt, immer gigantische Mehrheiten hinter sich hatten. Brauchen wir also nicht befürchten, dass dann plötzlich irgendwie die bösen Oppositionsparteien die ganze Regierungsarbeit kaputt machen. Weil das können die eh nicht. Na, von daher. So, auch am Freitag gab es dann noch Rent gegen die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt lehnt eine Senkung der Beiträge zur Rentenversicherung ab. Die Menschen müssten demnächst mit Verweis auf die Finanzlage bis 67 arbeiten, sagte IG-Bauchef Wiesehügel in Frankfurt am Main. Doch mit der angestrebten Beitragssenkung um 0,3% würden jetzt die Weichen dafür gestellt, dass künftig das Geld für die Rente mit 65 Jahren fehle. Vertreter von SPD und Linkspartei äußerten sich ebenfalls ablehnend zu einer möglichen Reduzierung der Beitragssätze. Das war mir gar nicht aufgefallen, aber ja, ist ja richtig. Ne? Auf der einen Seite zu sagen, ja, wir haben aber kein Geld, ihr müsst alle länger arbeiten. Und auf der anderen Seite zu sagen, ja, wir haben aber zu viel Geld, ihr müsst weniger zahlen. Na, also ich meine, irgendwas riecht da dann schon eigenartig. Also okay, es ist jetzt nicht so, als würde man jetzt, also als würde ich mit meinen Zahlungen an die Rentenkasse meine Rente finanzieren. In Wirklichkeit finanziere ich mit meinen Zahlungen jetzt an die Rentenkasse die Rente von irgendjemandem, der jetzt Rente bekommt. Na, von daher ist es nicht ganz richtig, dass da ein Kausalzusammenhang besteht. Aber ja, es darf einem schon auffallen, dass wenn doch jetzt angeblich, ach, so viel zu viel Geld da ist, man das Geld irgendwo sinnvoll parken könnte. Es muss ja nicht mal mehr dick vor sich hin zinsen. Es reicht ja, wenn es einen Inflationsausgleich schafft, also 5%. 5% ist die Inflation noch nicht, aber wenn der Draghi so weitermacht, dann geht's dahin. Da bleibt jetzt noch offen, wie es da dann weitergeht. Aber berechtigte Anmerkung. BFERF bald. Das Bundesverfassungsgericht will rasch eine endgültige Klärung in der Frage des parlamentarischen Sondergremiums zur Euro-Rettung herbeiführen. Eine Sprecherin sagte in Karlsruhe, wenn auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werde, sei eine Entscheidung noch vor Weihnachten möglich. Die Verfassungsrichter hatten zuvor Eilanträgen zweier SPD-Parlamentarier stattgegeben und ein erst kürzlich etabliertes Sondergremium des Bundestags gestoppt. Oder anders ausgedrückt, es könnte uns glatt passieren, dass bis Weihnachten das BFFG dann auch die finalen Regeln fallen lassen hat, weil das ist ja jetzt nur eine Eilentscheidung gewesen. Die aber offensichtlich berechtigt und nötig war, weil sie haben das Gremium gestoppt. Das heißt, es ist anzunehmen, dass sehr wahrscheinlich auch im Hauptsacheverfahren ein Stopp des Gremiums rauskommt. Gut, an die Regeln, die dann da hinten runterkommen, aus dem Urteil, da wird sich ja die Bundesregierung wieder mal nicht halten, weil BFFG-Urteile kann man ja gepflegt komplett ignorieren. Und irgendwelche Terminaussagen in BFFG-Urteilen kann man ja sowieso immer komplett ignorieren. Na, also Verfassungsbruch, ja, hey, würde der Verfassungsschutz tatsächlich seinem Namen gerecht, müsste die Bundesregierung längst unter Vollüberwachung stehen. Aber ja, na, also sie verkünden, dass sie also bis vor Weihnachten schon ein Urteil haben könnten. So, mal gucken. Ich denke mal, der aufwendige Teil wird jetzt sein, das richtig juristisch handfest zu begründen, warum sie denn zu der Überzeugung gelangt sind, dass ein 9-Personen-Geheimgremium eben nicht demokratisch legitimiert genug ist. Aber ja. Unterdessen verständigte sich der Haushaltsausschuss über das weitere Vorgehen. Nach den Vorstellungen des Gremiums soll Parlamentspräsident Lammert einen Vorschlag machen, wie die Mitbestimmung des Bundestages bei der Euro-Rettung organisiert wird. Ja, macht mal. Ist alles noch vom Freitag? Auch am Freitag gab es dann die Sarkab-Sprache. Der französische Präsident Sarkozy will sein Wahlkampfprogramm offenbar in Abstimmung mit der CDU erstellen. Hä? Was? Wie? Habe ich irgendwie den Knall verpasst? Und die CDU ist inzwischen eine Partei, die in Frankreich antritt? Oder ist Sarkozy Mitglied der CDU? Oder was? Stopp? Was geht denn da ab? Na? Ist auch meine Spontanreaktion gewesen. Mit den Christdemokraten in Deutschland sollten gemeinsame Linien entwickelt werden, teilte Agrarminister Le Maire mit. Er ist der Wahlkampfbeauftragte von Sarkozy. Weiter sagte Le Maire, er werde Ende des nächsten Monats nach Berlin reisen und eine Reihe von Themen, etwa Wettbewerbs- und Industriepolitik, ansprechen. Gleichwohl gäbe es auch Punkte, die nicht zusammenpassten. Als Beispiel nannte Le Maire den Mindestlohn und die Familienpolitik. Na, also ich finde das schon spannend. Vor allen Dingen, warum die CDU? Ja gut, die ist die größte von den Parteien, die jetzt hier einen auf Regierung spielen dürfen. Da gibt es dann da die definitiv fast 2%-Partei und die knapp über 5%-Partei, die aber sowieso nur in einem kleinen Teil Deutschlands antritt. Also, ja. Flugzeug. Na gut, solange wir keine startenden Flugzeuge haben, geht das ja alles noch. Dann kriegte der BND einen neuen Chef. Der Ministerialdirektor im Bundesinnenministerium Schindler soll nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen neuer BND-Chef werden. Jawohl, der 58-jährige Jurist soll Amtsinhaber Urlau ablösen, der in den Ruhestand geht. Die SPD-Opposition reagierte zustimmend. Der Bundesnachrichtendienst sammelt für die Bundesregierung und andere staatliche Organe politische, wirtschaftliche, militärische, technische und wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Ausland und schnorchelt bei der Gelegenheit alles ab, was nicht bei drei irgendwo verschwunden ist. Aber ja. So, der Schindler ist wohl irgendwie ein FDP-Fuzzi. Und mit 58, der wird zumindest eine Weile auch nach Ende der FDP da noch rumsitzen können, aber ja, nachdem sie den Urlaub da schon akzeptiert haben, wird das schon passen. So, dann gab es am 30. hier eine Meldung, dass Bundeskanzlerin Merkel lässt nach Medieninformationen jetzt doch die Einführung eines Mindestlohnes prüfen. Die CDU-Vorsitzende habe zwei Vertreter unterschiedlicher Parteiflügel gebeten, ein gemeinsames Modell zu erarbeiten und dabei Gewerkschaften und Arbeitgeber einzubeziehen, berichtet die Zeitung Welt am Sonntag. Zu diesem Zweck hätten sich der Vorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft Laumann und der Leiter des Parlamentskreises Mittelstand Fuchs bereits getroffen. Nach ihren Vorstellungen solle eine Kommission eine Lohnuntergrenze festlegen. Bislang haben sich die Koalitionsparteien stets gegen Mindestlöhne ausgesprochen. So, Scherz an der Sache ist, wenn man sich dieses Mindestlohngeschwubbel dann mal aus der Nähe anguckt, Lohnuntergrenze, ja. Wenn man sich das dann mal anguckt, dann sieht das ganz heftig danach aus, dass da eben kein Mindestlohn bei rumkommen soll, sondern die Gewerkschaftler sollen mit den Arbeitgebern in der jeweiligen Branche vereinbaren, was sie denn so mindestens haben wollen. So, das, was jetzt auch schon an Mindestlohn gibt. Na, und was dann hinten runterkommen könnte, ist, dass also Bauarbeiter von einer anderen Summe Geld jeden Monat mindestens überleben können soll, als zum Beispiel ein Friseur. So, es leuchtet mir nicht offensichtlich ein, wie man denn jetzt auf den Trichter kommt. Oder Unterschied zwischen, was nehmen wir denn da, Friseur und Reinigungsfachkraft. Jetzt hat hier irgendwas Palim gesagt. Egal. Das ist nicht offensichtlich für mich, wo jetzt da der Unterschied herkommen soll, aber ja. Und Mindestlohn ist es dann auch nicht wirklich, weil es ist eben nicht ein... Es wird zu einem Zeitpunkt X festgelegt, dass aber unter einem Lohn von so und so nicht mehr geht und das dann auch hart enforced, so frei nach dem Motto, ein Arbeitgeber, der tatsächlich Sklavenarbeit haben will, kriegt dann eben nicht die Polizei ins Haus und wird dann nicht entsprechend juristisch belangt, sondern wenn er dann halt gerade mal das Glück hat, in einer Branche zu sein, wo sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite nicht zusammengesetzt bekommen haben, dann Pech, ne? Pech vor allen Dingen für die Arbeitnehmer. Das ist kein Mindestlohn, das sieht nur auf den nullten Blick aus wie einer und es wird unter dem Titel Mindestlohn verkauft. Und das am putzigsten fand ich dann auch die Reaktion in der Presse, so von wegen, ja, also als erstes haben dann die Arbeitgeber offiziell geschäumt, dann hat die FDP geschäumt und Brüderle hat auf den Koalitionsvertrag verwiesen, wo eine Klausel drin steht, einen gesetzlichen Mindestlohn lehne man ab. Putzigerweise die Gewerkschafter nicht gejubelt. Das war eigentlich der Punkt, an dem dann einem halbwegs verständlichen Menschen auffallen könnte, dass da vielleicht irgendwas komisch riechen könnte. Dass dieser komische Geruch, den einem da gerade entgegenweht, irgendwie einen Grund haben könnte. Und putzig. Jetzt gab es auch vorhin, ist mir noch über den Weg gelaufen, ja, Zensorsola verkündet, nein, also eine Befürwortung einer Lohnuntergrenze, das sei keine Änderung, nee, ist es auch nicht, es ist nämlich kein Mindestlohn. So, Mindestlohngebot, Berlin DPA, Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre CDU streben nach jahrelanger Ablehnung eine feste Lohnuntergrenze in Deutschland an. Nein, streben sie nicht. Die Partei will aber keinen vom Staat verordneten gesetzlichen Mindestlohn. Eben, sag ich ja. Man wolle eine durch die Tarifpartner bestimmte und damit marktwirtschaftlich organisierte Lohnuntergrenze und keinen politischen Mindestlohn. Also marktwirtschaftlich organisierte Lohnuntergrenze, 1 Cent pro Jahr. Sowas in der Richtung. Na, sittenwidrig wäre das. Na, da gab es auch übrigens von irgendwelchen pseudochristlichen Gewerkschaften ja mal Pseudo-Mindestlöhne, die ausgehandelt hatten. Dummerweise ist den Gewerkschaften dann da mal die Tariffähigkeit aberkannt worden, weswegen die Mindestlöhne dann plötzlich in Wohlgefallen aufgelöst wurden. Na, ich meine, der größte Brüller in Sachen Mindestlöhnen ist immer noch, dass der Springer Verlag da seine Briefzusteller von, was war das, TNT? Pin. Also seine Briefzusteller hatte demonstrieren lassen gegen Mindestlohn. Nein, wir wollen kein Geld. Wir wollen versklavt werden. Freiheit. Nee, gerade keine Freiheit. Ne, das war ja so der größte Brüller aus der ganzen Ecke. Aber ja. Ja, mit marktwirtschaftlich organisierte Lohnuntergrenze und keinen politischen Mindestlohn, heißt es in einer Empfehlung der Antragskommission für den Bundesparteitag in Leipzig. Die Höhe soll sich am Tarifniveau der Zeitarbeit orientieren. Der Mindestlohn dieser Branche liegt bei 6,89 Euro im Osten und 7,79 Euro im Westen. Wobei die Preise putzigerweise im Osten immer noch nicht die entsprechende Menge niedriger sind als im Westen. Na, also die Begründung, warum man jetzt immer noch 20 Jahre nach der Einheit immer noch im Osten niedrigere Preise, niedrigere Löhne vorschreibt als im Westen. Da fehlt mir langsam eine Begründung. Ganz zu Anfang war es ja als, ja, wir müssen aber hier die Wirtschaft da, ne, die Wirtschaftsförderung, wenn man mal genau hinguckt, besteht darin, dass es im Osten praktisch keine Wirtschaft mehr gibt. Alles, was irgendwie konnte, ist abgehauen. Wer nicht gerade irgendwie Unmengen an Subventionen bekommen hat, ist da auch nicht mehr. Aber ja, ist mir hier jedenfalls am Sonntag reingefallen. Auch von Sonntag kam dann Schlüffganistan. Der BND soll nach einem Pressebericht einen Spionageangriff des pakistanischen Geheimdienstes ISI auf deutsche Sicherheitskräfte in Afghanistan aufgedeckt haben. Weil völlig überraschend Geheimdienst Geheimdiensten. Wetten, dass umgekehrt der BND auch alles durchschnüffelt, was irgendwo in seiner Reichweite sitzt? Das ist eigentlich eine Nullmeldung. Vor allen Dingen haben sie dann hinterher geleugnet. Nein, die haben gar nichts Geheimes gefunden. Woher wollt ihr das wissen? Der Bericht wurde vom Bundesinnenministerium um die PR-Anfrage jedoch dementiert. Die Blöd am Sonntag hat ein Sicherheitslenker beim German Polizeiprojekt T-Arm berichtet. Bla bla bla. Also Blöd hat was berichtet, der BND hat es geleugnet und nichts Genaues wissen wir nicht. So, Antiganda, die Mittelstandsvereinigung der Union, hatte den Vorstoß der CDU für einen Mindestlohn kritisiert. Na, genau die Reaktionen, mit denen man rechnen durfte, weil sie haben dann ein großes Gepluster gemacht, so als wäre da ein echter Mindestlohn. Na, aber ist klar, wenn die jetzt nicht plustern würden, könnte einem ja auffallen, dass das vielleicht was ist, was sogar für die richtig akzeptabel sein könnte. Nein, also den Leuten auch noch Geld dafür bezahlen, dass wir sie ausbeuten, das geht ja mal gar nicht. Die sollen gefälligst dankbar dafür sein, dass wir ihnen Arbeit geben, weil, Arbeit macht frei. Oder was? Oder wie?
Oh, Herr Gottwien, was machen Sie denn hier?
Der stellvertretende Vorsitzende Mittelbach sagte dem Kölner Stadtanzeiger, eine allgemeinverbindliche Lohnuntergrenze sei ordnungspolitisch nicht vertretbar. Ein branchenübergreifender Mindestlohn widerspreche den Prinzipien der Marktwirtschaft. CDU-Generalsekretär Gröhe betonte im Tagesspiegel aus Berlin, entscheidend sei, dass die Tarifautonomie gewahrt bliebe. Naja, also ich meine, was man vor allen Dingen mit einem echten Mindestlohn schaffen könnte, dass es keine Aufstocker mehr in den Anzahlen geben müsste, dass die einzigen Leute, die dann noch Geld vom Staat haben können müssten, obwohl sie Vollzeit arbeiten, Leute sind, die selbstständig sind, bei denen halt eine Lohnuntergrenze nicht geht, weil sie selber das Geld nicht haben. Oder Firmen, die sich halt nicht leisten können. Aber wenn sie es nicht leisten können, dann ist der Job ja sowieso nichts wert. Na, eine Firma, die sagt, diese Arbeit ist mir nichts wert, dafür zahle ich nichts. Ist ja an sich keine Firma, bei der man arbeiten wollen würde. Denke ich mir jetzt so naiv, aber ja. Jetzt haben wir viele die Parteispitze der CDU, den Leipziger Parteitag in der Lohnuntergrenze, die von den Tarifpartnern in einer Kommission festgelegt werde. Auf den Regionalkonferenzen habe sich gezeigt, dass es bei den Christdemokraten das Bedürfnis gebe, bei Arbeitsplätzen ohne tarifliche Regelung mit einem Mindestlohn eine Gerechtigkeitslücke zu schließen. Na, sie tun so. So, Arbeit gegen, die Arbeitgeber lehnen die von der CDU angedachte allgemeine Lohnuntergrenze strikt ab. Für ihn seien die Überlegungen nicht nachvollziehbar und sehr unverständlich, sagte der Verbandspräsident Dieter Hundet im Deutschlandradio Kultur. Ach guck, er bist wieder. Ist er wieder undicht. Ein derartiger politischer Schwenk sei bedenklich und möglicherweise der Stimmung in der Bevölkerung geschuldet. Ein Mindestlohn gefährde in beträchtlichem Umfang Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, von denen man aber nicht leben kann. Arbeitsplätze, die zu haben einem nichts bringt. Na, also was ist denn das für eine Arbeit? Sklavenarbeit. Gibt es irgendjemanden, der darauf besteht, Sklavenarbeit machen zu wollen? Herr Hund vielleicht? Hm? Nein? Na, also ich finde dieses Geschwafel auch immer überaus lächerlich. Ja, aber Arbeit um der Arbeit willen, weil die macht ja schließlich frei. Herr Gott, wie sind Sie schon wieder? Na, also was soll denn das? Vor allen Dingen, weil irgendwie mir da auch in der Presse nicht sinnvoll drauf eingegangen wurde. Also jetzt gab es ja auch schon wieder irgendwo Geschwafel von wegen, ah, das ist ein Linksruck. Die CDU wird noch zur neuen SPD. Na, wird sie nicht. Wenn es ein echter Mindestlohn wäre, hätten wir vielleicht mal drüber reden können. Aber es ist noch nicht mal ein echter Mindestlohn, von daher geht weg. So, dann gibt es die Steueralition. Die FDP ist zuversichtlich, dass die Koalition beim Spitzenstreffen am Sonntag bei Steuerhinterlastungen Nägel mit Köpfen macht. Er würde es sehr begrüßen, wenn man zu einer Lösung komme, sagte FDP-Generalvollidiot Christian Lindner. Wenn vom Koalitionsgipfel ein Signal für Steuergerechtigkeit ausginge, wäre dies ein schöner gemeinsamer Erfolg. Union und FDP wollen die kalte Progression bekämpfen, blablabla. Wo nebenbei eine Soli-Senkung übrigens nicht zu beitragen würde. Weil, wie war das, die unteren Lohngruppen zahlen sowieso dank irgendwelcher Grenzwerte, über die man erst rüberkommen muss bei den Löhnen. Nicht den vollen Soli oder gar keinen. Brüder liegen. Die Mindestlohnpläne der CDU stoßen beim Koalitionspartner FDP weiter auf Ablehnung. FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle verwies darauf, dass die schwarz-gelbe Koalition einen branchenübergreifenden Mindestlohn ausgeschlossen habe. Der CDU-Parteitag in Leipzig soll in 2 Wochen einen Antrag beschließen. Bla bla, Fasel bla bla. Ja, ja, also ne, das sind genau die Plusterreaktionen. Was einem aber, wenn man denn mal genau hinguckt, und ich habe mir den Spaß halt gerade mal so gemacht, mal drüber nachzumeditieren. Wenn man mal genau hinguckt, stellt man fest, dass keine einzige Gewerkschaftspfeife sagt, oh, das ist aber eine gute Sache, was ihr da habt. Das befürworten wir. Das kann einem irgendwie auffallen. Es gibt eigentlich nur Leute, die dagegen fauchen, und zwar so die üblichen Verdächtigen. Und nicht eine einzige Person, die sagt, ja, das ist eine gute Idee. Und vor allen Dingen auch keine einzige Person aus einer Ecke, wo man vermuten würde, dass sie einem echten Mindestlohn durchaus zugeneigt wäre. Na, fällt mir nur so gerade auf. Steuerkarte. Die Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte wird sich übrigens wegen technischer Probleme weiter verschieben. Derzeit stimmen Bund und Länder einen neuen Starttermin und hier die weitere Vorgehensweise ab. Geht aus einem Hinweis des Bundesfinanzministeriums auf seiner Internetseite hervor. Eigentlich sollte die Karte Anfang 2012 starten. Die bunte Lohnsteuerkarte aus Pappe ist seit 2010 abgeschafft, galt aber 2011 weiter, weil das neue Verfahren noch nicht startklar war. Na, die Besten der Besten der Besten der Besten der Besten der Besten, Sir. So, am Mittwoch, Schäuble. Finanzminister Wolfgang Schäuble lehnt einen Abbau des Solidaritätszuschlags zur Entlastung der Steuerzahler ab. Gerade wenn man kleine und mittlere Einkommen entlasten wolle, dürfe man nicht beim Soli anfangen, sagte Schäuble der Financial Times Deutschland. Der Witz ist, dass der Soli das Einzige ist, was der Bund halt alleine beschließen kann, ohne die Länder mit ins Boot zu holen. Und die Länder schon relativ deutlich gesagt haben, dass irgendwie eine Steuersenkung bei denen nicht drin ist. Das Geld ist nicht über. Das bisschen Pseudokonjunktur, was wir da gerade mal hatten, da ist ja schon abzusehen, dass das schon wieder weg ist. Also da jetzt Geld von auszugeben, was man garantiert in den nächsten Jahren nicht haben wird, wie soll das gehen? Ist von Mittwoch. Auch am Mittwoch gab es dann die Sprachfolge. Der erste Sprach junger Türken in der Bundesrepublik muss aus Sicht von Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Bröhrich deutsch und nicht türkisch sein. Der Grund, warum Bröhrich meinte, sich mal wieder zu dem Thema äußern zu müssen, ist, dass der Erdogan irgendwo aufgetreten ist und gesagt hat, dass türkischstämmige Personen, also Leute, deren Vorfahren mal irgendwann aus der Türkei gekommen seien, doch bitte als erste Sprache türkisch zu lernen hätten. Oder dass er den empfohlen hat oder wie auch immer. Was ich ja putzig finde, dass unser Herr Innenminister der Meinung ist, er könne den Leuten vorschreiben, welche Sprachen sie in welcher Reihenfolge zu lernen hätten. Na, also ich meine, okay, jemand, der kein Deutsch kann, wird es irgendwie auf Dauer nicht so besonders einfach haben in diesem Land. Na, also Bayern zum Beispiel. Na, aber was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Mal ganz davon abgesehen, dass der Bröhrich ja nun mit seiner Rede kurz nach seinem Amtsantritt sich schon voll in die Nesseln gepflanzt hat. Deswegen heißt er bei mir Bröhrich. Nein, dass der Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich aus Blabla nicht bestätigen lässt. Also ja, Bröhrich labert mal wieder Scheiße. Auskunftspflicht. Bundesministerien sind Bürgern gegenüber zur Auskunft verpflichtet. Sie dürfen Anträge auf Zugang zu amtlichen Informationen nicht mit dem Verweis ablehnen. Die entsprechenden Unterlagen betreffen die Regierungstätigkeit, entschied das Bundesverwaltungsgericht in einem Fall. Entschied das Bundesverwaltungsgericht. Punkt. In einem Fall wollte der Kläger Einsicht in Unterlagen des Bundesjustizministeriums zur Frage der Reformbedürftigkeit des Kindschaftsrechts. Im zweiten Fall wollte der Kläger Zugang zu Stellungnahmen, die das Bundesjustizministerium gegenüber dem Petitionsausschuss des Bundestages abgegeben hatte. Ist mir gestern in die Finger gefallen und ich dachte, huch. Wenn da schon nirgendwo sonst berichtet wird, außer in einer kleinen DPA-Meldung, nehme ich es mal einfach mit und verteile es hier. So, Neues aus der Wirtschaft. Schäuble-Ausfall. Bundesfinanzminister Schäuble ist Befürchtungen entgegengetreten, dass Deutschland seinen vollen Anteil am Euro-Rettungsschirm zahlen muss. Dies würde nur geschehen, wenn es zu einem kompletten Ausfall aller Garantien komme, sagte der CDU-Politiker im ZDF. Die Wahrscheinlichkeit dafür liege aber nahe Null. Ja, 100 liegt auch nahe Null. Also zumindest verglichen mit 55,5 Milliarden zum Beispiel. Ja. Die Ergebnisse des Euro-Gipfels wurden von US-Präsident Obama begrüßt. Bla 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 bla. Bla bla. Ist von letztem Freitag, logischerweise. Dann gab es den Nichtschnitt. Das hatte ich noch gar nicht, wobei ich hatte es in Nebensätzen erwähnt. Hier bei Fefe geklaut, der sich auf den Spiegelfechter bezieht, der dann nämlich schrub, dass der 50% Schuldenschnitt für Griechenland nur eine Verarschung ist. Money Quote, es wurde vielmehr gar kein Schuldenschnitt in welcher Höhe auch immer beschlossen, sondern lediglich angekündigt, dass man die Banken und Versicherungen zu Verhandlungen einlädt, an deren Ende ein Anleihentausch stattfinden soll, bei dem die Institute auf freiwilliger Basis ihre Griechenland-Anleihen gegen andere Anleihen eintauschen könnten. Dabei sollen sie, so die Absichtserklärung, einen Nominalwert von 50% abschreiben. Der Punkt dabei ist, dass die Anleihen ja den Preisverfall bereits eingepreist haben. Eine als Beispiel genannte Anleihe von 2007 hat einen Nominalwert von 100 Euro, wird aktuell aber mit 30 Euro gehandelt. Das heißt, zum Marktwert bilanziell wäre das eine Abschreibung von 70%. Und dafür kriegen sie jetzt eine 50 Euro Anleihe, die also nur 50%. Das sind mal eben locker 20% mehr, als sie am Markt kriegen würden. Subvention? Ja, also der Schuldenschnitt für Griechenland ist eben gerade das nicht. Er ist kein Schuldenschnitt. Dann hat der IFSF geraten, die führenden Ratingagenturen haben nach dem EU-Gipfel die Bonität des Euro-Rettungsfonds EFSF bestätigt. Der Fonds, der Hilfen von bis zu 440 Milliarden Euro vergeben kann, erhielt weiter die Bestnote AAA, teilte der IFSF in Luxemburg mit. Blub? Ist das irgendwas wert? Kann man sich da was von kaufen? Nö, ne? Also vor allen Dingen, der IFSF ist ja noch nicht mal sinnvoll in Anspruch genommen worden, von daher, blub. Und was jetzt auch irgendwo gab, irgendwie Sparkassenverbände haben sich gemeldet, dass sie übrigens an den Ratingagenturen gar nicht mehr teilnehmen. Die lassen sich nicht mehr raten. Punkt. Zack. Passt. So, dann Italaps. Auch nach dem EU-Krisengipfel ist nach Expertenmeinung ein Kollaps Italiens nicht ausgeschlossen. Zwar habe sich das Land zu weiteren Reformen bereit erklärt, das werde die Märkte aber nicht durchweg überzeugen, warnte der IW-Forscher Ansgar Belke im Handelsblatt Online. Die Reformbemühungen etwa in Spanien wirkten insgesamt glaubwürdiger. Gleichzeitig warnte Belke, die neuen Instrumente zur Hebelung des Euro-Rettungsschirms EFSF seien eine Gefahr für Deutschlands Top-Bonität. Mit den auf dem EU-Gipfel beschlossenen Modellen steige das Verlustrisiko. Ja, ach, ist von Samstag auch von Samstag Rentenzusatz. Zur Absicherung im Alter hat der Präsident der Deutschen Rentenversicherung, Herbert Rische, freiwillige Zusatzbeiträge für die Rentenversicherung vorgeschlagen. Es wäre sinnvoll, wenn Bürger die Möglichkeit hätten, freiwillig zusätzlich in die Rentenversicherung einzuzahlen. Moment. Wir sollen weniger Renten verpflichtend bezahlen, dafür freiwillig, wegen weil, was, wie, hä? Tilt. Na, also die Anmerkung, die ich da eben schon mal hatte zum Thema, wieso eigentlich da Senkung, schlägt hier jetzt auf als, ja, das sollen wir dann freiwillig bezahlen. Warum sollte ich denn irgendwas freiwillig bezahlen? Ich kriege doch eh keine Rente. Ich würde nur was freiwillig bezahlen, wenn ich dann auch eine Garantie dafür kriege, dass ich dann tatsächlich eine Rente kriege, von der ich leben kann. Plus kann mir ja auch überhaupt niemand garantieren, und das geht auch wirklich nicht, dass ich tatsächlich alt genug werde, überhaupt jemals eine Rente zu bekommen. Na, also, weil die 757 Jahre, die ich dann erreichen müsste, das ist ja doch eher unwahrscheinlich. So, dann gibt's BMW-Land, ne? Weil BMW ist ja eine tolle deutsche Autofirma. Die will nämlich weitere Teile ihrer Produktion ins Ausland verlagern. Das zuständige Vorstandsmitglied Arndt sagte der Zeitschrift Automotive News Europe, mittelfristig werde sich die Verteilung weiter in Richtung 50-50 verschieben. So seien Ende vergangenen Jahres 62% der Autos in Deutschland gebaut worden. Inzwischen seien es nur noch 58%. BMW werde die Kapazitäten in China und in den USA aufstocken. Na, also von wegen deutscher Autobauer. Halb vielleicht. Die haben ihre Entwicklungsabteilung hier noch irgendwo. Dann schwingt der OECD ab. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung rechnet mit einem konjunkturellen Abschwung in den 17 Euro-Ländern. Die OECD erklärte in Paris, man erwarte im nächsten Jahr in der Eurozone nur noch ein Wachstum von 0,3%. Zuvor hatte die Prognose bei 2,0% gelegen. In einigen Ländern mit der Gemeinschaftswährung könne die Wirtschaftskraft sogar sinken, erklärte die OECD. Ach, denen ist aufgefallen, dass die Krise in Griechenland übrigens eine Krise ist. Echt? Wow. Zurückzuführen seien die schlechteren Aussichten vor allem auf die Staatsschuldenkrise. Naja, die Die Krise ist darauf zurückzuführen, dass die Staaten gezwungen wurden, von anderen Staaten in eine Krise reinzusparen. Aber hey, am Dienstag gab es dann eine Meldung zum Referendum, zum Griechenrendum. Keine Woche nach dem Euro-Krisengipfel hat Griechenlands Regierungschef Georgos Papandreou ein Referendum angekündigt. Die Bürger sollen befragt werden, ob sie den neuen Hilfszusagen zustimmen oder nicht. Papandreou will sich zudem einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen, ja heute. Bislang herrscht noch Unklarheit über das Referendum. Papandreou machte keine Angaben über den Termin oder die Fragestellung der Abstimmung. Welche Konsequenzen ein Nein der Bevölkerung hätte, bleibt ebenfalls unklar. Papandreou sagte nur, das Ergebnis sei für die Regierung bindend. Na, der Brüller ist ja, dass das, was da angeblich als ach so geschenkige Geschenke verkauft wird, immer mit Sparforderungen verbunden ist, so frei nach dem Motto, spart euch pleite. Na, die machen jetzt, was waren es, 8% miese? Also die sind voll in eine Rezession reingerannt. Ob sie aus der Rezession überhaupt in absehbarer Zeit jemals wieder rauskommen, kann überhaupt niemand garantieren. Und die Forderung ist jedes Mal, wenn ihnen irgendwo ein paar Euro 50 an Krediten in die Hand gedrückt werden, dass sie aber gefälligst noch weniger Geld ausgeben dürfen, dass sie überhaupt nichts mehr einnehmen dürfen, weil sie haben ihre Konjunktur kaputt gemacht. Sie haben ihre Wirtschaft kaputt gemacht. Der Staat ist pleite. Der Staat wurde aber, der Staat war nicht pleite zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen haben, Geld von EZB und IWF zu bekommen, sondern der ist dann erst mit den Forderungen in die Pleite reingerannt worden. Na, von daher kann ich voll verstehen, dass Papandreou sagt, Moment, ich möchte nicht der sein, der hier alleine verantwortlich ist. Liebes Volk, sagt was dazu. Wahrscheinlich wird das Volk dann brav sein und wird nicken. Das ist übrigens ein landendes Flugzeug. Landende Flugzeuge gefallen mir besser als Staaten. Na, also wahrscheinlich wird das Volk brav sein und ja sagen, wenn denn das so ein großartiges Geschenk ist. Na, das ist der größte Puller an der ganzen Sache gewesen, dass dann alle sich aufgeregt haben. Das geht doch nicht. Der kann doch nicht das Volk fragen. Wir schenken denen Geld. Ja, wenn das denn Geschenke sind, dann ist das doch gar keine Frage. Dann wird das Volk doch ganz großartig erfreut sein, dass sie was geschenkt bekommen. Der Witz daran ist, dass sie nämlich nichts geschenkt bekommen. Na, deswegen ist ein Fragen des Volkes, geht ja mal gar nicht, wegen, weil ja, sie kriegen ja nichts. Sie sollen ja nur auf was verzichten. Und zwar auf immer mehr verzichten. Sie kriegen überhaupt gar kein Geld mehr. Geschenke. Was für Geschenke? Geschenke für die Banken. So, dann ist die USA übrigens gegen Tobin. Kurz vor dem G20-Gipfel steht die USA in der Finanzmarkttransaktionssteuer weiter skeptisch gegenüber. Ähnlich wie Europa sei man ebenfalls dafür, dass die Geldhäuser einen Anteil an den Belastungen durch die Krise tragen und von riskanten Geschäften abgehalten werden müssten. Teilte das Finanzministerium in Washington mit. Eine Bankengebühr auf die Verbindlichkeiten der größten Kreditinstitute erscheint allerdings die bessere Lösung. Sie habe unter anderem den Vorteil, dass sie schwerer zu umgehen sei. Bundesfinanzminister Schäuble forderte unterdessen eine Führungsrolle der EU. Für eine weltweite Einführung der Transaktionssteuer sollte beim G20-Gipfel keine Lösung gefunden werden, müsse die EU alleine handeln, sagte Schäuble der Zeitung Financial Times. Da. Devisensteuer. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen fordert eine Devisentransaktionssteuer, geht aus einem Bericht über die menschliche Entwicklung 2011 hervor. Demnach sollen damit die ärmsten Staaten der Welt unterstützt werden. Eine Steuer von 0,005% auf Geldwechselgeschäfte könne nach den Berechnungen der Organisation gut 40 Milliarden US-Dollar pro Jahr einbringen. Transaktionssteuern gehen doch gar nicht. Das muss doch weltweit eingeführt werden. Oder gilt das jetzt für Devisengeschäfte wieder nicht mehr? Und wenn nicht, wäre die Frage, warum nicht? No? So, dann völlig überraschend, einen Tag nachdem Papandreou verkündet hat, dass er das Volk fragen lassen will, hat Europa verkündet, nein, dann kriegt ihr gar kein Geld von uns. So, dann stellte sich mir die Frage, okay, wenn sie kein Geld mehr zahlen, wird irgendwann der Punkt kommen, wo Griechenland Kredite an irgendwelche Gläubiger zahlen muss. Kredite von Geld, was sie nicht haben, weil sie sind ja schließlich pleite gespart. So, was ist dann in dem Moment? Dann haben wir ja plötzlich eine Staatspleite, eine ganz offizielle Insolvenz und geregelt ist da dann gar nichts mehr. Das ist dann eine ungeregelte Insolvenz. Ist es das, was die EU echt haben will? Eine ungeregelte Insolvenz? Wirklich? Ich hatte eigentlich den Eindruck, genau das wolltet ihr verhindern, auf koste es, was es wolle. Ne? So, dann gab es einen Referendumstermin, der so irgendwie am 4. oder 5. Dezember hätte sein sollen, sagte Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy in Cannes nach Krisenberatungen der EU mit dem griechischen Regierungschef. Auch ganz putzig fand ich, dass dann irgendwie Sarkozy und Merkel sich hingestellt haben und dem Papandreou vorschreiben wollten, dass er doch gefälligst das Volk nicht zu fragen habe. Na, bei Stuttgart 21 damals hieß es, das sei demokratisch legitimiert. So, an dieser Stelle ist jetzt der Punkt, wo ich mir die Frage stelle, inwiefern denn eigentlich Merkel oder Sarkozy oder beide vom griechischen Volk überhaupt irgendwie legitimiert wären oder von irgendwem sonst legitimiert wären, dem griechischen Volk irgendwelche Vorschreibungen zu tätigen. Nein, ihr dürft dies nicht tun, nein, ihr dürft das nicht tun. Weil, ne, ein Referendum, das Volk fragen, ist Demokratie in its purest form. Mag sein, dass das Volk dann irrational entscheidet, weil es von irgendwelchen Leuten eingeflüstert bekommt, dass es sich irrational verhalten solle. Na, also so Dinge wie Minarettverbot in der Schweiz, völlig irrational. Bloß, da kann man ja was gegen tun. Aber sich hinzustellen und zu sagen, nein, auf gar keinen Fall darfst du Demokratie haben, frage ich mich, was wird das, wenn es fertig ist? Na? So, genau, dann gibt's hier nämlich noch den Druck. Deutschland und Frankreich haben den Druck auf Griechenland massiv erhöht. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy forderten das griechische Volk auf, schnell über den weiteren Verbleib in der Eurozone zu entscheiden. Auch ein Austritt Athens aus der Währungsunion ist kein Tabu mehr. Sollte das griechische Volk die Auflagen des zweiten Hilfspakets ablehnen, werde man dies akzeptieren. Den Euro werde man aber nicht aufgeben, sagte die Kanzlerin. Na, also die stellen da Forderungen an die Griechen, an das Volk. Die sind aber von niemandem da gewählt worden. Und also ich wüsste auch nicht, dass irgendwie auf meinem Bundestagswahlzettel irgendwo ein Punkt war. Übrigens, mit ihren Kreuzen entscheiden sie auch, welche Personen andere Länder unter Druck setzen dürfen. Stand da irgendwie nicht. Oder war das so kleingedruckt, dass es mir nicht aufgefallen ist? Na? Damals hatte ich noch zwei Augen. Also, blub. So, dann gab es irgendwie interessante Gegebenheiten, die da gestern alle passiert sind. Erstmal Übergriech. Der griechische Ministerpräsident Georgos Papandreou stimmt der Bildung einer Übergangsregierung in Griechenland zu, berichtet das griechische Staatsfernsehen NET. Weil der Witz ist der, dass wohl irgendwie sein Finanzdödel, der Venizelos, gesagt hat, nein, das Volk fragen geht gar nicht, ich mach nicht mehr mit. So, daraufhin ist also quasi die Regierung implodiert. Dann hat Papandreou gesagt, okay, in irgendeine Übergangsregierung, whatever that may be. So, ich muss jetzt mit der Opposition ins Bett. Zuvor hatten die beiden großen Parteien, Papandreous regierende sozialistische PASOK und die konservative Nea Demokratia, fieberhaft nach einer Lösung der Regierungskrise gesucht. Na, also Nea Demokratia klingt für mich irgendwie, als wäre da der Begriff Demokratie drin versteckt, aber von Demokratie halten die nichts. Also zumindest nicht, wenn es darum geht, das Volk zu fragen. Gab es die Meldung, der griechische Ministerpräsident Georgos Papandreou hat seine umstrittenen Pläne für ein Referendum zur Rettung vor dem Staatsbankrott abgesagt. Oder anders ausgedrückt, jetzt wird das wieder per Regierungsbeschluss von oben durchgedrückt. Das Volk hat nicht darüber zu entscheiden, ob es in die Pleite gespart werden will. Die Regierung beschließt, dass das Volk das Wollen zu hat, ist dafür aber nicht mal ansatzweise legitimiert. Ja, und das ist dann der Punkt, da fällt mir dann echt nichts mehr zu ein. Demokratie haben wir da wohl auch nicht mehr. Ja, beziehungsweise, wenn sich auch nur andeutet, dass irgendwie demokratisch entschieden werden wollen könnte. Das geht ja mal gar nicht. Künstlich aufregt, Merkel und Sarkozy schreiben den Griechen vor, wie sie zu entscheiden haben. Was? Na, also, irgendwas riecht da komisch. Ich weiß auch nicht. So, dann gibt's den Schultrojaner oder Schulwanze. Das ist die Schulbuchverlage haben irgendwie in einem lustigen Vertrag mit der Kultusministerkonferenz eine Regelung drin, dass auf Computern von Schulen eine Software installiert werden solle, die nachgucken soll, ob da irgendwelche Schulverlagsmaterialien illegal Raubmord kopiert worden wären. So, die Frage, was jetzt da nun eigentlich als Schulcomputer zählt, beziehungsweise 1% der Schulcomputer, ist eine andere spannende Frage, ob da zum Beispiel auch irgendwelche von Lehrern zu Hause genutzten Privatcomputer zählen oder irgendwelche Bürocomputer, die nur für einen einzigen Lehrer da sind, wäre noch eine interessante Frage. Also Netzpolitik macht da einen Schultrojaner draus, aber ein Trojaner ist ja nun mal gar nicht, weil ein Trojaner, der gibt sich ja als irgendwas anderes wie Elster-Software aus und schnüffelt in Wirklichkeit jeden Bürger aus. Huch! Ja, aber hey. So, dann seit Montag gibt es übrigens 7 Milliarden Menschen auf der Erde. In der philippinischen Hauptstadt Manila soll die 7 Milliardste Person geboren worden sein. Allerdings soll es auch genügend andere Orte gegeben haben, wo dann auch angeblich genau die 7 Milliardste Person geboren worden wäre. So, dann gibt es die Unheil-BKK. Die BKK für Heilberufe ist nämlich auch am Ende. Das Bundesversicherungsamt wird die finanziell angeschlagene Krankenkasse wie erwartet zum Jahresende schließen. Sanierungsmaßnahmen hätte nicht zum Erfolg geführt und niemand wollte mit denen fusionieren. Und deswegen sind die plötzlich pleite. Na, also der Nächste, der sich hinstellt und sagt, den Krankenversicherungen geht es großartig, kann mir mal erklären, was denn mit City BKK und Heilberufe BKK passiert ist. Würde mich mal bei Gelegenheit interessieren. Na? So, genau. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein relativ kurzes Stück Musik, was sich aber auf andere Musik bezieht. Nämlich vom Sierhagen Sonntag, 12.36 Uhr. Das Niveau, Prometheus verarsche. 1 Minute 31 ist die allerdings nur lang. Weil sie irgendwie es nicht zu einem vollen 5-Minüter geschafft haben. Weiß auch nicht. Gefolgt von Neues aus der Anstalt Nummer 44. Das ist jetzt nicht mehr die letzte, sondern die vorletzte Sendung. Und wenn da nächste Woche tatsächlich schon wieder eine neue Sendung rauskommt, wird mir das langsam alles echt ein bisschen viel, was da gerade im Moment passiert. Aber ja, zum Thema FDP hat sich der Herr Priol in 2 Minuten 5 geäußert. So, und dann für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr zum Beispiel einen Kommentar im kombiblog.de kompot 290 Teil 2 schreiben, mir bei Google Plus eine Erwähnung zukommen lassen, bei Twitter @kompot anschreiben oder eine E-Mail schicken an kombiblog@googlemail.com oder kompot@me.com, sollte beides bei mir ankommen. Letzteres allerdings nicht im Thunderbird, weil der sich irgendwie weigert, sich an den Account ranzuhängen. Aber ja, so. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Ich wünsche euch dann viel Spaß mit der Musik. Guck scrollen. So. Und dem Herrn Priol und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Sind ja schon hier vor der Bühne. Die Salmonellen sind schon da. Können wir ein Samo-Feeling haben so? Ja, wir brauchen das jetzt, genau. Juhu! Verbrennen. Wir bringen euch Schatten und kühle Wolken in die Welt. Wir bringen euch Schatten, die Kraft nicht zu verbrennen. Fragt mal euren Hautarzt, was der von Hautkrebs hält.
Entschuldige, ich bin ein bisschen durch den Wind. Die Sommerpause war einfach zu lang. Es ist wirklich, es ist ja so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo wir enden werden. Das Superwahljahr ist ja zu Ende gegangen mit der Berlin-Wahl. Toll, oder? Die FDP hat endlich ihr Projekt 18 erfüllt. Mit dem Komma halt zwischen der 1 und der 8. Komma, Entschuldigung. Ja, ich weiß, jetzt haben schon viele auch, komm, wenn jemand schon ganz am Boden ist, dann muss man, dann macht das Drauftreten doch erst richtig Spaß. Die FDP wird ja gar nicht mehr eingeladen zu den Sitzungen im Fernsehen, weil sie läuft nur noch unter die anderen. Das muss es sein, was sie sich von dem gelieferten Rösler-Effekt erhofft hatten. Rösler, viele in der eigenen Partei sagen schon, die späte Rache der Roten Khmer. Und es war aber toll. Es war toll. Nein, es war so, wie er beim Jauch das Ganze noch verteidigt hat. Die FDP hat noch Luft nach oben. Gut, das kennt man vom Robbensterben. Ne? Als erstmal alle Robben tot waren, hat es mit dem Sterben auch irgendwann aufgehört. Ne? Viele sagen ja noch, was will diese Partei eigentlich? Wen hat die Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger? Doch, da sagen immer noch viele, der letzte Leuchtturm im liberalen Ozean der Orientierungslosigkeit. Wobei so am Hund wie die Partei mittlerweile ist, da wäre Leuchtturm, also Kerze wäre ein, also Teelicht, also Docht, ne? Die Kanzlerin hat heute übrigens in Berlin die Biografie von Herrn Rösler vorgestellt. Der kleine Philipp hatte Biografie schreiben lassen von der Seepferdchenprüfung zum Freischwimmerabzeichen. Und die Kanzlerin hat nur gemeint, aber nicht vom Beckenrand einspringen.